Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst an diesem Tag, dass du dein Wort in unsere Herzen einsenkst und dadurch unser Leben segnest. Amen. Ich lese den Predigttext für diesen Tag. Es ist zugleich das Evangelium. Es stammt aus einer ziemlich bekannten Geschichte in den Evangelien, nämlich vom Einzug in Jerusalem. Das ist eine Geschichte, die taucht im Kirchenjahr an mehreren Stellen auf, zum Beispiel am ersten Advent, wo wir miteinander gern das Lied singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, wo wir diesen großartigen König Jesus in unserer Mitte willkommen heißen. Wir erinnern uns an diese Geschichte auch zum Palmsonntag. Das ist der Tag, wo wir das feiern, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Wenige Tage vor seiner Kreuzigung und Auferstehung. Auch heute geht es um diese Geschichte. Sie steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Liebe Gemeinde, wann haben Sie denn das letzte Mal so richtig Gott gelobt, ihm die Ehre gegeben für das, was Sie im Leben erlebt haben, mit ihm und durch ihn? Und ich bin mir ziemlich sicher, heute sind einige hier, für die ist dieser Gedanke nicht ganz fremd. Immerhin feiern wir ja hier in Erlbach die Jubelkonfirmation. Da schauen wir zurück auf unser bisheriges Leben und auch auf das, was Gott uns getan hat, was wir ihm verdanken. Wenn wir uns erinnern, da finden wir ganz sicher einiges, vielleicht sogar ganz viel, wofür wir Gott loben könnten und voller Freude sein. Die Jünger hier im Evangelium sind voller Freude. Sie ziehen in Jerusalem ein mit Jesus. Wir wissen, er reitet auf einem Esel und bekommt quasi den roten Teppich ausgelegt. Die Jünger sind laut, sodass es alle mitkriegen. Es bildet sich eine Menschenmenge, von denen sich viele wundern. Manche auch fragen, was ist denn das, was hier geschieht? Wer ist denn der, der hier kommt? Die Jünger, die wissen es natürlich ganz genau und loben ihn als einen König, einen Friedensbringer. Sie machen mit ihren Worten deutlich, der, der hier in Jerusalem einzieht, ist der versprochene Retter, der Messias, auf das Volk Israel, auf den das Volk Israel schon Jahrhunderte wartet. Doch einige in der Menge, denen passt das nicht. Das ist so ein erster Punkt, über den ich mit Ihnen nachdenken möchte. Es fällt ja auf, es ist große Freude da unter den Jüngern und dann sind einige der Zuschauer aus den Pharisäern, die beschweren sich. Meister, sagen sie zu Jesus, weise doch deine Jünger zurecht. Ihnen passt das nicht, dass die Jünger so ein Geschrei machen und so einen Lärm, so einen Aufruhr. Aber warum passt es ihnen nicht? Dieser Frage nachzugehen, das ist ganz spannend. Es ist nämlich gar nicht, was man vielleicht zuerst denken mag, der Lärm, der sie stört. Das wäre ein bisschen typisch deutsch, sage ich mal. Nur nicht zu viel Krach machen, immer schön ruhig sein, da ist die orientalische Kultur ganz anders. Das ist es nicht. Man könnte denken, naja, vielleicht haben die Pharisäer auch Angst vor den Römern. Damals war ja das Land Israel besetzt von den Römern. Und die haben damals öfters erlebt, dass es Menschen gab, die zu einem König, zu einem Anführer erklärt wurden. Und die Römer haben solche Sachen blutig unterdrückt. Dass vielleicht ein bisschen Angst hier im Spiel ist. Aber nein, das ist es auch nicht. Warum den Pharisäern das nicht passt, was die Jünger hier tun, hat Glaubensgründe, im Grunde ganz fromme Gründe. Die Pharisäer, das war damals so etwas wie die fromme Elite im Volk. Das waren ganz gläubige Männer und Frauen, die sich versucht haben, in jedem Detail ihres Lebens ganz genau an das Wort Gottes zu halten, alles umzusetzen, bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Und diese Pharisäer, die haben auch ja eigentlich auf den Messias gewartet. Allerdings, so waren sie überzeugt, konnte dieser Messias erst dann kommen, wenn alle Menschen im Sinne Gottes gelebt haben. Wenn alle Menschen plötzlich ganz fromm gewesen wären und die Gebote alle eingehalten haben. Aber das haben sie damals eben so noch nicht gesehen. Da gab es viele, die haben das eben nicht gemacht. Die haben gelebt, wie sie wollten, an Gott vorbei. Deswegen konnte aus ihrer Sicht der Messias noch nicht kommen. Sie haben das erkannt, dass die Jünger hier Jesus als diesen Messias, als diesen Retter vorstellen. Ihrer theologischen Überzeugung nach war das also falsch. Es konnte nicht der Messias sein. Aber wir wissen, er war es und er ist es. Jesus ist ja dieser Retter, aber er ist eben manchmal anders, als wir Menschen uns das vorstellen und ausmalen. Das ist doch etwas Wunderbares, dass Gott auf uns Menschen zukommt und seinen Retter sendet, trotzdem wir so sind, wie wir sind. Trotzdem wir noch voller Fehler sind und manchmal Gottes Gebote nicht beachten. Gott kommt trotzdem zu uns, voller Gnade und Liebe. Gott ist so ganz anders und oftmals viel mehr Liebe, als wir uns selbst das vorstellen und ausmalen. Das ist so der erste Punkt, den ich hier entdeckt habe. Der zweite Punkt, über den ich mit Ihnen nachdenken möchte, ist, wie Jesus antwortet. Jesus antwortet ja auf diese Anfrage der Pharisäer und sagt, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Ein interessantes Wort. Auch hier muss man sich fragen, wie ist denn das zu verstehen? Ist das so gemeint, wenn die nichts sagen, dann passiert es automatisch, dass die Steine dann auch jubeln und Jesus als diesen Retter hinstellen? Aber auch so ist es nicht. Man beachtet die Wortwahl. Jesus sagt, die Steine werden schreien. Schreien ist nichts, was mit Freude zu tun hat und mit Jubel, sondern schreien tut man vor Schmerz. Unmittelbar nach diesem Abschnitt spricht Jesus von der Zerstörung Jerusalems, die er in der Zukunft sieht. Und tatsächlich ist es ja einige Jahrzehnte, nachdem Jesus das gesagt hat, passiert. Da haben die Römer Jerusalem zerstört und auch den Tempel kurz und klein geschlagen. Jesus spricht von den Trümmern. Oder mit anderen Worten, wenn Jesus nicht verkündet wird oder wenn man ihn nicht hören will, seine Botschaft und wer er ist für uns, dann gibt es Gericht, dann gehen Dinge kaputt, dann geht die Welt in Trümmern um einen herum, manchmal auch die persönliche Welt. Oder um es noch einmal anders zu sagen, das, was die Jünger hier deutlich machen, wer Jesus ist, das ist so wichtig für die Welt, davon lebt die Welt, davon leben die Menschen. Und die Menschen würden auf jeden Fall etwas unglaublich Wichtiges verpassen, wenn sie diese Botschaft nicht hören und verkünden. Dann geht ein Leben unter Umständen in die Brüche. Aber wenn diese Botschaft gehört wird, finden Menschen das Leben. Dann ist Heilung möglich, Veränderung zum Guten. Mit diesen Gedanken möchte ich zum dritten Punkt kommen, der mir hier wichtig ist, den ich in diesen Worten entdecke. Die Jünger, die mit Jesus einziehen in Jerusalem, sind voller Freude, sie loben Gott. Sie stellen ihn vor, Jesus, als den König, der kommt im Namen des Herrn. Manches von dem, was sie sagen, erinnert an die Botschaft der Weihnachtsengel. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Wir erinnern uns, die Engel, die zu den Hirten auf dem Feld sprechen, reden ganz ähnlich. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Ja, Jesus ist dieser Retter. Was mir auffällt, ist, dass die Jünger loben, weil sie allen Grund dafür haben. Sie loben Gott über die Taten, die sie gesehen haben, heißt es hier. Die Jünger sind viele Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben gesehen und erlebt, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wie er sich Menschen zugewandt hat. Und das alles, was sie erlebt haben, erfüllt ihr Herz mit tiefer, unbändiger Freude, sodass sie im Grunde gar nicht anders können, als das herauszuposaunen. Jesus ist groß und das hat er getan. Gott sei gelobt. Wie viel Gutes hat Jesus tatsächlich getan? Wie viel Trost hat er Menschen gegeben in dem, was er gesagt hat? Wie viel Orientierung? Wie vielen Menschen hat er aufgeholfen? Wie viele hat er geheilt? Wie viele hat er wieder hineingeholt in die Gemeinschaft mit anderen und mit Gott? Menschen, die Außenseiter waren und ausgeschlossen, die verachten waren, für alle hat Jesus ein Herz gehabt. Und das hat er bis heute. Es gibt so viel Grund, Gott zu loben, auch für uns. Und da sind wir bei uns angekommen. Wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, gibt es da nicht auch so viele Dinge, die wir entdecken können, wo wir im Grunde ja gar nicht anders können, als Gott zu loben? Schon die Tatsache, dass wir leben. Ich bin überzeugt, dass wenn ich früh am Morgen aufwache und atmen darf und Leben habe, dann ist das jeden Tag ein Geschenk. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. In der Bibel, da wird unser Leben, so wie es ist, einfach, dass wir leben dürfen, auch ganz eng mit Jesus verbunden. In der Bibel hören wir davon, dass Gott diese Welt geschaffen hat, auch unser Leben. Und Jesus ist daran immer beteiligt. Er ist das Wort Gottes, so heißt es einmal. Und Gott schafft die Welt durch sein Wort, indem er spricht. In ihm leben, weben und sind wir, heißt es einmal. Wir könnten keinen Atemzug tun ohne Gott, ohne dass er uns diese Gnade gewährt. Für uns mag das selbstverständlich sein, aber wenn man näher drüber nachdenkt, ist es das ja eigentlich nicht. Und wir haben Grund, Gott zu loben. Wir haben Grund, auch Gott zu loben, weil wir immer wieder erfahren dürfen und wissen dürfen, dass Gott uns liebt, dass er uns gnädig ist. Dass er eben, wie schon erwähnt, zu uns kommt, egal was wir angestellt haben, trotz unserer Fehler und Schwächen. Wir dürfen immer zu Gott kommen und bei ihm Geborgenheit und Wärme finden, Orientierung, Wegweisung. Wir dürfen immer wieder erleben, dass Gott uns vergibt, uns aufrichtet, dass er einen neuen Anfang schenkt, dass jeden Tag, was für ein Wunder ist das, einen Gott zu haben, der uns nichts nachträgt, weil er selbst all das am Kreuz getragen hat. Und dann dürfen wir ja auch erleben in unserem Leben ganz praktisch, wie Jesus handelt, wie Gott da ist, wenn wir beten. Wie viele Situationen gibt es in unserem Leben, an die wir uns erinnern dürfen, voller Dankbarkeit. Hier war Gott da, hier hat er mich bewahrt, hier hat er mich beschützt, hier hat er mich auch durch ganz schwierige Zeiten hindurch geleitet und Türen für mich geöffnet, wo ich vielleicht verzweifelt bin und dachte, hier geht's nicht weiter. Ich selbst erinnere mich daran, wie ich als Student einmal die Bibel auf eine ganz besondere Weise lesen wollte. Da hatte ich gerade von Martin Luther durch eine seiner Schriften gelernt, wie wichtig es ist, wenn man Bibel liest, auch zu beten und Gott zu bitten, ihm diese Worte zu erklären. Wir verstehen sie nämlich oftmals gar nicht von uns heraus, aber wir haben ja die Möglichkeit, den Autor der Heiligen Schrift zu fragen. Und das habe ich einfach mal versuchen wollen, zu beten, Gott, hilf mir mal, dein Wort so richtig zu verstehen. Und ja, habe ich mir extra Zeit genommen als Student. Ich war aber in dieser Zeit sehr aufgewühlt und mich haben zwei Fragen unglaublich umgetrieben. Das eine waren die Prüfungen, die bald da waren. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, wie das so ist als Student. Wie wird das alles werden? Und das musste ich vorher erstmal Gott hinlegen. Da gab es noch eine zweite Frage. Das war die Frage Beziehung, wie das so als junger Mann ist. Ich habe mir eine Freundin gewünscht, hatte zu der Zeit keine. Und auch das habe ich Gott so hingelegt. Und dann habe ich gebetet, Herr, jetzt möchte ich gern Bibel lesen und lass es mich doch verstehen und sag mir was durch dein Wort. Und dann ist es passiert. Dann habe ich einfach irgendwo die Bibel aufgeschlagen und begonnen zu lesen, sehr langsam und gründlich, und habe mir darüber Gedanken gemacht und habe einiges für mich entdeckt in diesen Worten. Und dann kam ich so bei diesem Bibelabschnitt zum letzten Vers. Und da fiel es mir von Schuppen, wie Schuppen von den Augen. Und ich habe gemerkt, das gibt's doch gar nicht. Das, was ich hier gelesen habe, das ist doch genau eine Antwort auf mein Gebet von vorhin, auf die Fragen, die ich Gott gestellt habe. Da habe ich wirklich durch Gottes Führung, muss ich so sagen, einen Abschnitt in der Bibel gefunden. Da ging's im ersten Teil um Arbeit und im zweiten Teil um Beziehung. Genau die Fragen, die ich hatte. Und ihr Lieben, ich habe solche Dinge später immer mal wieder erleben dürfen. Gebet ist keine Einbahnstraße, sondern ja, wir können Gott fragen und erleben, dass er auch reagiert, dass er uns auch antwortet und auch manchmal mit Hilfe der Bibel, mit den Worten. Wir können das erleben, dass Gott uns führt, dass er uns auch im richtigen Moment die richtigen Gedanken gibt, die weiterbringen. Ich möchte euch ganz viel Mut machen an dieser Stelle, einfach weiter seine Jünger zu sein. Vielleicht ist das so der Hauptunterschied zwischen den Pharisäern und den Jüngern in dieser Geschichte. Die Pharisäer sind zwar interessiert und aufmerksam, wer ist denn das, was sagt er, was tut er, Jesus? aber sie leben nicht wirklich mit ihm. Die Jünger, die sind ganz eng bei Jesus. Sie leben mit ihm, sie folgen ihm nach. Sie reden im Grunde ja jeden Tag mit ihm. Wenn wir mit Jesus gehen durchs Leben und ihm nachfolgen, dann gibt es auch für uns immer wieder und immer mehr und mehr Dinge, worüber wir uns freuen dürfen und am Ende ins Staunen geraten und ins Loben. Dann gehören wir auch, wie die Jünger hier in der Geschichte, zu denen, die mit Freuden Gott loben über alle Taten, die wir gesehen haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.